Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Raphael Bonelli. Sie sind Psychiater, Sie sind Neurowissenschaftler an der Sigmund-Freud-Universität in Wien. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Grüß Gott, hallo.
Haben sich ganz intensiv auch mit männlichem Narzissmus beschäftigt. Der wird Menschen oft nachgesagt, die eine Öffentlichkeit haben, die auf einer Bühne stehen. Und wenn Sie das jetzt aus der Ferne betrachten bei Donald Trump, auf der Narzissmus-Skala von 1 bis 10, wo steht er?
Ja, wenn das so leicht ginge. Also Donald Trump ist eine sehr schillernde, charismatische Persönlichkeit, sehr auffällig und spaltet eigentlich ein ganzes Land oder eigentlich die ganze Welt. Und diese Spalten ist schon ein narzisstisches Phänomen. Donald Trump ist so ein bunter Hund, dass die APA, die American Psychiatric Association, also die Psychiatervereinigung der USA, anhand seiner Person erinnert hat, dass wir Psychiater mit Ferndiagnosen sehr zurückhaltend sein sollen. Und das finde ich gut und richtig. Weil natürlich man einen Menschen nur richtig diagnostizieren kann, wenn er auf der Couch liegt oder wenn er einem gegenüber sitzt. Und Donald Trump war leider nicht auf meiner Couch. Aber von außen kann man schon sagen, dass er offensichtlich leicht kränkbar ist, dass er einen Realitätssinn hat, der nicht übereinstimmt mit dem, was die meisten Menschen wahrnehmen, dass er manipulativ arbeitet. Also dass den Eindruck erweckt er. Und wenn das stimmt, dann sind das lauter narzisstische Zeichen. Also von seiner Ausstrahlung her würde ich sagen, der scoret schon ganz ordentlich. Also wenn Sie sagen 1 bis 10, naja, ist er bei 7 vielleicht.
Und wenn man jetzt zum Beispiel die vergangenen Tage nur betrachtet, die Situation, wo er gekränkt war, Sie haben die Kränkung angesprochen, dass er weniger Personen hat begeistern können zu seiner Vereidigung als Obama 2009. Ist das auch typisch narzisstisch, dass dann einen Schuldigen dort zu suchen, jetzt beispielsweise die Medien?
Also ja, also das wäre sehr typisch. Also noch einmal, ich sage nicht, er ist Narzisst, aber es riecht danach. Der Narzisst ist jemand, der gerne bewundert werden möchte. Er hat eine richtige Gier nach Bewunderung. Er findet, das ist die einzige richtige Art, mit ihm umzugehen, dass er bewundert wird. Und deswegen, und ist auch aber schnell gleichzeitig in der Abwertung. Er hasst Kritik und er hasst es, Zweiter zu sein. Und deswegen muss er dann den Ersten entweder entmachten oder entwerten. Und das hat er in dem Fall nicht gemacht, sondern er hat eben die Medien entwertet, indem er gesagt hat, das stimmt ja alles nicht. Also wenn es so ist, also ich war ja auch nicht dabei, aber wenn es so ist, wie es scheint, dann sieht er die Realität wirklich sehr speziell durch seine eigene Brille.
Wohin führt das, so ein Narzissmus, den wir jetzt einfach mal unterstellen?
Der Narzisst ist einer, der nicht für das Allgemeinwohl arbeiten kann, sondern nur für sich selbst. Das ist ein Riesenproblem bei Narzissten in der Politik überhaupt, aber nicht nur in der Politik, auch im Sport und überall nicht, dass der Narzisst eben sich selbst der Nächste ist und kein höheres Ideal mehr hat als sich selbst. Wir nennen das in der Psychologie Selbsttranszendenz. Das ist etwas, was relativ neu entdeckt wurde, ursprünglich von Viktor Frankl, aber von Robert Cloninger, einem US-Wissenschaftler, aufgegriffen, dass das ein Teil der psychischen Gesundheit ist, dass jemand sich selbst transzendieren kann, etwas Höheres sehen, höhere Werte, wie zum Beispiel eben das Allgemeinwohl, dass es allen gut geht und so jemand wie der US-amerikanische Präsident muss an alle denken können. Ein Narzisst kann das nicht. Ein Narzisst überlegt sich immer erst, was habe ich davon? Nicht die Frage des Narzissten ist, was habe ich davon? Nicht der Narzisst agiert so unheimlich rücksichtslos, weil er eben den anderen gar nicht im Blick hat. Der Narzisst, man sagt immer, hat keine Empathie. In Wirklichkeit hat er Empathie, aber er will keine Empathie aufbringen für die Bedürfnisse der anderen, wenn es nicht sein Interesse ist. Er hat sehr viel Empathie, wenn er jemanden manipulieren möchte.
Sie haben zuletzt über narzisstische Männer geschrieben. Und da gibt es jetzt eine Studie, dass man sagt, dass Narzissten ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben. Aber eigentlich stimmt das doch mit der Wahrnehmung nach außen erstmal hin nicht überein.
Also wenn man sagt, es gibt eine Studie, dann muss man sehr aufpassen. In der Wissenschaft ist eine Studie halt ein Vogel und noch nicht der Sommer. Und die Vielzahl der Studien, der naturwissenschaftlichen, empirischen Studien weisen auf das Gegenteil hin. Es ist so, dass sowohl implizit als auch explizit, sowohl bewusst wie auch unbewusst, der Narzisst sich selbst überschätzt. Also diese Mehr vom niedrigen Selbstwertgefühl kommt eigentlich nicht aus der Naturwissenschaft, sondern aus der Geisteswissenschaft.
Ja, es sind jetzt Psychologen von der Charité in Berlin und die es eben damit letztendlich ja auch begründen, dass sie sagen, wenn jemand so ein übersteigertes Ego hat, dann muss ja irgendwo auch eine Verletzung passieren.
Ja, ich kenn den Gedanke. Der Gedanke kommt nicht aus der Charité, sondern kommt von Erich Fromm. Und Erich Fromm war ein Denker, ein Philosoph und ein Psychoanalytiker, der eben ein theoretisches System aufgebaut hat. Also es gibt eine Studie aus der Charité, die diese Denke widerspricht, dass es so nicht ist, sondern dass eben der Narzisst sich selbst überschätzt. Und das liegt auch im Einklang mit den sensationellen Studien von Brummelmann, der in den letzten 4 Jahren eine unheimliche Arbeit geleistet hat in der Aufarbeitung, wie wird jemand narzisstisch. Und wie ein Kind narzisstisch wird, ist eben, dass die Eltern die Kinder zu sehr loben und hiermit eben dieses Selbstwertgefühl zu sehr steigern. Ja, also wir kommen wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs noch einmal drauf.
Ja, vielleicht können wir gerade da bleiben, wenn wir da sind. Können Sie das denn begründen, auch an aktuellen Fällen, wo Sie jetzt, wenn wir über die Politik sprechen, dass Sie sagen, da ist jemand vielleicht zu sehr auf eine Bühne gehoben worden, dass er sich selbst überschätzt?
Na, das Problem, das wir sehen in der Praxis, ist, dass ein Mensch, der sich selbst überschätzt, eben sich nicht richtig einschätzt und damit nicht richtig agieren kann. Nicht? Also wenn einer der Politiker, die wir alle im Kopf haben...
Ja, wir können sie nennen Erdogan, Putin, Orban.
Genau, ja, an diese drei hätte ich jetzt auch gedacht. Und also das sind ja Menschen, die aufgrund ihres Selbstbildes in einer Form agieren und rücksichtslos agieren, wie es nicht mehr stimmig ist. Ja, viele Narzissten scheitern ja auch. Wir sehen ja nur die erfolgreichen Narzissten. Aber der Narzissmus hat ja ein ganz großes, dunklen Bereich, nämlich was ist danach? Nicht? Also fast jeder Narzisst oder viele Narzissten kommen schnell in die Höhe, aber scheitern dann auch. Und warum scheitern sie? Sie scheitern, weil sie sich selbst überschätzt haben und weil sie nicht in der Wirklichkeit sind. Das Ziel jeder Psychotherapie ist, sich so einschätzen, wie es der Wirklichkeit entspricht. Jetzt komme ich zurück zu diesen Studien von Brummelmann, weil die ganz, ganz wichtig sind. Wenn Eltern Kinder chronisch überschätzen, dann überschätzen sich die Kinder irgendwann auch. Sie übernehmen das Bild der Eltern und überschätzen sich dann auch. Und dann werden die Kinder rücksichtslos, weil wenn sie die allerbesten sind, was sie eben nachweislich nicht sind nach diesen Studien, weil da kann man ja auch noch gut mit schulischen Leistungen es vergleichen, dann können sie sich ganz schlecht in die Gesellschaft eingliedern. Nicht, wenn ein junger Mitarbeiter in eine Firma kommt und glaubt, er ist besser als der Chef, und junge Narzissten glauben das dann eben, dann agieren sie auf eine Weise, dass es ihnen nicht gut tut. Natürlich auch nicht der Gemeinschaft.
Das schafft natürlich Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Wir sprechen auch gleich noch darüber, wie man dann am besten mit Narzissten umgeht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Raphael Bonelli, Sie sind Psychiater und Neurowissenschaftler, haben über männlichen Narzissmus geforscht. Es sind aber vermutlich nicht die männlichen Narzissten, die bei Ihnen in der Praxis auftauchen und Hilfe suchen.
Das ist die Ausnahme. Ja, es kommt niemand und sagt, ich bin narzisstisch und möchte das gerne weghaben. Ganz selten. Also jetzt, wo ich das Buch geschrieben habe, kommt das ab und zu vor. Meistens kommen Frauen, die sagen, ich habe da einen Narzissten daheim sitzen, es ist fürchterlich, was sollen wir machen? Und dann bringen sie ab und zu eben ihren Mann
mit. Wenn sie es schaffen, den Mann mitzubringen.
Wenn sie es schaffen, und dann sitze ich einem Narzissten gegenüber. Das ist eigentlich der klassische Weg, wie ich zu Narzissten komme als Psychiater, weil Narzissten sich nicht gerne in Frage stellen lassen und außerdem gerne auf dem Expertensessel Platz nehmen. So die klassische Rolle, wenn einer kommt, ist, dass er sagt, er kommt jetzt her, eigentlich sollte seine Frau da sitzen und die spinnt so, und er möchte jetzt von Experte zu Experte mit mir diskutieren, wie man also die Verrückte heilt, weil er ist ja eh auf jeden Fall ganz in Ordnung.
Ja, es gibt ja auch weiblichen Narzissmus, aber der männliche ist eben einfach sehr viel häufiger vertreten. Und diese Frauen, die so einen Narzissten zu Hause haben, die leiden natürlich auch extrem darunter. Wie versuchen Sie, das wieder zu kitten? Ist da Scheidung letztendlich die Lösung?
Also zuerst muss man sehr vorsichtig sein. Ich mag das nicht, Diagnosen zu vergeben, besonders nicht, wenn Menschen kommen mit fertigen Diagnosen. Frauen geben sehr häufig ihren Männern die Diagnose Narzisst. Männer geben ihren Frauen sehr häufig die Diagnose hysterisch, nicht? Also das ist beides eine Abwertung. Ich versuche dann in der Paartherapie zu erklären, lassen wir mal die Diagnosen weg, wahrscheinlich sind sie falsch. Und so können wir uns nicht auf gleicher Augenhöhe begegnen. Wenn der eine den anderen krank redet, dann ist da vor allem mit einer Empörung dabei, nicht? Wenn eine Frau zu einem Mann sagt, du bist ein Narzisst, dann ist das ja nicht wertfrei, sondern einfach, ich vermute, du bist Narzisst, sondern es ist ein Appell dabei, es ist eine Empörung dabei, es ist ein Angriff dabei.
Und die Augenhöhe zu schaffen ist vermutlich erstmal das Wichtigste, um überhaupt einen Dialog stattfinden
genau.
zu lassen.
Und wenn wir uns, also Diagnosen sind schlecht, also jetzt als Beteiligter ist das, selbst als Psychiater, wenn man verheiratet ist, ist es nicht gut, seine Frau zu diagnostizieren, das ist nicht mehr gleiche Augenhöhe. Aber sagen wir mal, wir haben jetzt einen Narzissten, sagen wir mal, die Diagnose ist gestellt, dann ist es natürlich sehr schwer, weil genau diese gleiche Augenhöhe mag der Narzisst nicht, weil er eben
sich selbst erhöht.
Weil er eben dieses erhöhte Selbstwertgefühl hat und so automatisch auf andere runterschaut. Und andere nur dann einen Wert haben, wenn sie eben mit ihm im Zusammenhang stehen. Nicht? Also jemand ist wertvoll, weil er eben mit ihm verheiratet ist zum Beispiel. Nicht? Die lustigste Geschichte, die ich da bemerkt habe, ist Ronaldo, der Fußballspieler Ronaldo, wo es auch sehr schwer fällt, die Diagnose nicht zu stellen aus der Entfernung. Der hat ja... Nachdem Messi ein Kinofilm gewidmet wurde, Neid und Wut entbrannt, auch einen Film über sich selbst finanziert, also Ronaldo über sich selbst, den hat er genannt, die Welt zu seinen Füßen. Also es ist ja schon beeindruckend. Und da wird auch Ronaldo selbst interviewt in dem Film über ihn. Und er sagt, also nicht nur er ist toll, natürlich, das ist eh klar, sondern er hat auch einen sensationellen Berater und dann tituliert er den Berater, er ist der Ronaldo unter den Beratern. Also sozusagen ist der allerbeste Berater.
Und bei Ronaldo gibt es zig Beispiele, die man nennen könnte, aber wenn wir jetzt zurückkommen zu den Beziehungen, gibt es einen richtigen Umgang dann eben auch, wer unter einem Narzissten leidet?
Also ideal ist, wenn man den Narzissten in die Paartherapie bekommt. Und ideal wäre, wenn der Narzisst, es gibt ja nicht den Narzissten, der ist hundertprozentig narzisstisch und alle Menschen sind nullprozentig narzisstisch, sondern jeder hat einen gewissen Anteil an Narzissmus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich im Kopf zu haben.
Was ja auch gar nichts Schlechtes ist, das ist ja, denke ich, auch wichtig zu sagen.
Naja, was ist schlecht, aber es ist immer unpraktisch, weil es immer die anderen runtermacht. Also es gibt keinen gesunden Narzissmus. Narzissmus ist immer ein Problem zwischen Menschen, weil der eine dann auf den anderen runterschaut. Also Narzissmus ist nie ein positiver Begriff. Da widerspreche ich Alice Miller, die das behauptet hat. Jeder braucht einen gesunden Narzissmus. Das ist, glaube ich, der falsche
Begriff.
Die
gesunde Selbstliebe.
Genau. Jeder braucht eine gesunde Selbstliebe. Und das ist was anderes als die Eigenliebe. Die ist auch immer krank, sagt Rousseau, nicht? Aber die gesunde Selbstliebe ist eben auch wissen, was einem gut tut und wissen, wie man ein guter Mensch wird, ja, wo man an sich arbeiten muss.
Wer hat Folgendes gesagt? Im Alter von 6 Jahren wollte ich Köchin werden, mit 7 wollte ich Napoleon sein und mein Ehrgeiz ist stetig gewachsen. Vielleicht kann das unser Gast beantworten, Raphael Bonelli, heute Vormittag in SWR 1 Leute, Psychiater und Neurowissenschaftler. Wissen Sie es?
Nein.
Sie haben sich auch mit Salvador Dali beschäftigt.
Ah, das war Dali, okay.
Ganz viele Zitate von ihm. Steht Narzissmus im Zusammenhang mit großer Kunst? Kann man sowas behaupten?
Also große Kunst, viel Erfolg kann narzisstisch machen, weil es geht um dieses überhöhte Selbstwertgefühl, nicht? Also je mehr jemand nur noch Menschen um sich zulässt, die einen bewundern und beklatschen, und alle Kritiker aussperrt, umso eher kann einer narzisstisch werden. Das klassische Beispiel und am häufigsten kommt das vor bei Menschen, die in ganz jungem Alter erfolgreich sind. Das sind eben Filmstars und ganz besonders Fußballer. Ja. Also Kinderstars, das ist ganz gefährlich. Aber dann Fußballer auch, weil die können eine Kleinigkeit ganz besonders gut, sind dann weltbekannt dadurch, haben aber sonst oftmals nicht viel im Kopf, können das gar nicht mehr relativieren, sind von Menschen umgeben, die sie großartig finden. Und das macht dann eben, dann glauben die Menschen, sie sind großartig. Dali war zu Lebzeiten sehr erfolgreich. Es gibt Künstler, die sind überhaupt nicht erfolgreich zu Lebzeiten. Und die kippen dann oftmals nicht so sehr in den Narzissmus. Aber die, die sehr erfolgreich sind, denen kann das passieren, weil sie dann nur noch Applaus um sich ernten. Aber Dali zum Beispiel hat die Käufer seiner Kunstwerke verachtet.
Ja, und es gibt ja, wo es Kritik dann gibt, ist ja meistens in Beziehungen. Darüber wollten wir weitersprechen. Ja. Und wie ist dann eben der richtige Umgang mit einem Narzissten? Was schlagen Sie da vor?
Also, wenn ich den Narzissten in die Paartherapie hineinbekomme, dann ist der Königsweg, ihn als Mensch zu erreichen. Ich habe schon erarbeitet, dass jeder narzisstische Anteile hat, aber auch jeder Narzisst gesunde Anteile. Und an diese gesunden Anteile kann man appellieren. Fast jeder Mensch unterschreibt theoretisch zumindest die goldene Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Nur der brutalste Narzisst sagt, nein, das ist doch, das kann man bei mir nicht machen, aber ich mache es bei jedem, das ist völlig in Ordnung. Also die meisten Menschen sagen, ja, das sehe ich jetzt ein. Das ist irgendwie, wenn ich dir das antue, das will ich irgendwie auch nicht. Nicht? Das ist die goldene Regel, ist so tief drinnen im Menschen. Und an den gesunden Anteil appellierend kann man den Menschen oftmals erreichen. Und wenn das gelingt, dann kann die Beziehung gesunden.
Haben Sie mal ein Beispiel aus der Praxis, wo das bei Ihnen gelungen ist?
Ja, wenn die Frau sagt, keine Ahnung, das hat mir wehgetan, dass du ständig sagst, XY, ich habe einen fetten Hintern, das tut mir weh, das möchte ich nicht hören. Ja? Dann sagt er, aber wenn du einen fetten Hintern hast, wieso soll ich das nicht sagen? So, dann interveniere ich und sage, schauen Sie mal, Frau XY, Sie hören jetzt zu und dann arbeite ich mit ihm und er arbeitet mit ihm, dass ihn auch Dinge kränken, obwohl sie vielleicht stimmen und so weiter. Und wenn ich ihn dann so weit habe, dann sage, und für Ihre Frau ist das eben der fette Hintern, ist ein blödes Beispiel jetzt, aber ist halt aus der Praxis.
Kommt wahrscheinlich vor,
kommt
ja.
Kommt das leider vor, ja, muss man schon sagen. Fette Sau hatte ich jetzt vor kurzem, letzte Woche hatte ich das Wort fette Sau und er war fetter als sie, also es war unglaublich und da war ich ganz schnell drinnen und habe ihm gesagt, schauen Sie mal, wenn Sie im Glashaus sind, würde ich nicht mit Steinen werfen. Nicht?
Hat er das für annehmen können?
Das hat er ist dann rausgegangen, war ganz nachdenklich und hat dann beim Abendessen hat er ihr gesagt, er hat gesagt, ich bin fett. Da hat sie gesagt, nein, er hat nur gesagt, wenn du im Glashaus bist, sollst du nicht mit Steinen werfen. Der nächste Therapie ist er gekommen und hat gesagt, endlich einer, der Klartext spricht. Also der hat
verstanden. Da war die Augenhöhe erreicht wahrscheinlich.
Da war dann plötzlich die Augenhöhe zwischen den beiden erreicht und da braucht es einen Übersetzer, das ist dann der Psychotherapeut oder der Paartherapeut. Das gelingt nicht immer, weil oft der Narzisst auch gar nicht in die Therapie kommt. Und da muss man sich überlegen, schaffe ich das irgendwie allein ohne Therapeut oder sonst wird die Beziehung nicht funktionieren.
Zu viel Lob ist schädlich, sagt Raphael Bonelli, Psychiater und Neurowissenschaftler. Sie haben Narzissmus auch in der Entwicklung bei Kindern untersucht. Und das sagen nicht nur Sie, dass zu viel Lob schädlich ist.
Na, das beginnt bei Sigmund Freud nicht. Also Sigmund Freud, der eigentlich den Narzissmus als psychologisches Thema entdeckt hat. Also vor ihm haben schon Leute über Narzissmus geschrieben, aber das Thema schlechthin bringt dann Sigmund Freud. Und er sagt, his majesty the baby, also seine Majestät das Baby. Nicht, wenn alle um das Baby herumtanzen, dann wird das Kind narzisstisch, kurz gesagt. Aber seine Schüler, also die spätere Psychoanalyse, sagt dann, nein, 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 es sind die kalten, abweisenden, strengen Eltern, die machen das Kind narzisstisch, weil das muss dann ein Über-Ich aufbauen und so weiter, bla bla. Und dann kam ein junger Psychologe aus den Niederlanden, Eddie Brummelmann, der hat ganz tolle Studien gemacht und die erstmals empirisch nachweisen, wie ist das eigentlich mit Narzissmus und der Genese des Narzissmus. Und das beginnt eben darin, dass er sagt, ab den 80er Jahren ist Narzissmus stark angestiegen. Gleichzeitig ist ab den 80er Jahren dieses Phänomen, man muss die Kinder loben, 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 loben.
Die Helikoptereltern.
Genau. Ja, die kommen auch noch später, aber dieses berühmte Loben, Loben. Mhm. Alles, was das Kind macht, wird gelobt, egal wie signifikant oder nicht das ist. Nicht? Und das bringt den Zusammenhang. Er findet eben erstens einmal wissenschaftlich heraus, dass es Eltern gibt, die das Kind als Teil ihrer selbst sehen. Das ist schon sehr gefährlich und nicht als eigenständiges Wesen. Zweitens einmal, es gibt Eltern, die Inflating Praise machen. Inflating Praise heißt also leeres, inhaltlich leeres Lob. Sie loben für alles. Das ist eben ein wissenschaftlicher Parameter. Und das führt dann zur Overvaluation, also zur Überschätzung der Eltern, nicht? Und das sind eben wissenschaftliche Parameter. Und man kann beobachten, dass wenn Eltern das Kind überschätzen, dass dann irgendwann einmal das Selbstwertgefühl des Kindes so ansteigt, dass es narzisstisch wird. Wenn die Einschätzung der Eltern nicht mehr mit der Realität übereinstimmt, darum geht's. Also das heißt, gesund ist die richtige Anbindung in die Realität. Das ist gesund und das ist für alle Kinder gesund. Die selbstunsicheren und die selbstsicheren Kinder müssen sich selbst richtig einschätzen können.
Woher kommt denn dann dieses Phänomen, dass es immer mehr narzisstische Kinder gibt? Also weil eben die Eltern tatsächlich zu viel loben?
Es ist eine falsche Denke. Man glaubt, dass man dem Kind was Gutes macht, wenn man für jeden Blödsinn sie lobt. Und das ist falsch. Man sollte auch einmal sagen, ich sehe, du hast dich angestrengt, aber da ist noch Luft nach oben oder so irgendwas, nicht? Wenn man das liebevoll macht und nicht respektlos, dann kann das Kind sich auch richtig einschätzen, dass die Zeichnung jetzt noch nicht auf Van Gogh-Niveau nah war oder dass er noch nicht der kommende Künstler ist oder dass er damit vielleicht nicht sein Brot verdienen wird. Weil er eben es richtig einschätzen kann, das kann ich gut, das kann ich schlecht. Das ist ein gesundes Kind. Ein narzisstisches Kind kann alles gut.
Die Mitte ist dabei auch eben am besten. Wir hatten zum Beispiel auch eine Vertreterin der Generation Y in der Sendung, die sagte, das sind so die 20- bis Mitte-30-Jährigen. Und die sagte dann eben, ja, sie ist für alles gelobt worden. Wenn sie bei den Bundesjugendspielen nur den dritten Platz gemacht hat, war das Lob eben auch so groß wie für einen ersten Platz. Haben diese Generationenkinder es dann auch schwieriger?
Ja, diese Generation hat es deswegen schwieriger, weil es Lob als das natürliche, als die natürliche Reaktion auf irgendetwas, was sie tun, wahrnimmt und erwartet. Und in der normalen Berufswelt kriegt man halt auch normalerweise nicht unbedingt Lob, wenn man seinen Job ganz normal erledigt. Und das ist der Punkt.
Wir sprechen darüber, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen der Narzissmus durch extremes Loben gefördert wurde. Sie selbst werden gerade zum zweiten Mal Papa. Was haben Sie sich denn vorgenommen? Gibt es da so eine Leitlinie, damit sowas auf keinen Fall passiert?
Es ist in unserem Bewusstsein, also wir, meine Frau und ich, wir überlegen das sehr häufig. Aber ich muss wirklich sagen, also unser kleiner Sohn ist jetzt 1,5. Und hat halt mit 1 die ersten Schritte gemacht, wie jedes Kind. Und ich kann mich erinnern, wie begeistert ich davon war. Also die ersten Schritte dieses kleinen Wesens. Ich war so begeistert, dass ich gut nachvollziehen kann, viel mehr als vorher, wie man exzessiv loben kann. Weil jeder Schritt für mich, also bis heute, wenn er da herumwackelt mit seiner dicken Windel und mit seinem Hintern, finde ich das so süß, dass ich mich richtig zusammenreißen muss. Dass man da nicht exzessiv seine Begeisterung einfach hinausschreit.
Läuft da bei Ihnen immer so als Wissenschaftler so eine Metaebene mit, dass Sie sich selbst dann hinterfragen? Passiert das? Wie ist das als Wissenschaftler?
Naja, ich kann jetzt gut Sigmund Freud nachvollziehen, der ja viel Kinder beobachtet hat, weil er auch selber viele Kinder hatte. Und viel von seiner Arbeit an Kindern, glaube ich, hat er einfach beobachtet bei seinen Kleinen. Also da ist schon, wenn ich mit dem Kleinen spiele, dann ist das auch so ein bisschen experimentieren. Zum Beispiel, nicht ist ein Bub und wofür interessiert er sich? Lege ich ihm eine Puppe hin? Lege ich ihm ein Auto hin? Was genau interessiert ihn? Er ist total expansiv. Jetzt habe ich halt nur einen Buben und noch kein Mädchen. Aber würde mich sehr interessieren zum Beispiel, wie ist dann ein Mädchen, ja, im Vergleich dazu? Also da spielt schon viel der Wissenschaftler mit. Wissenschaft ist ja auch eine Form von Spiel. Ne?
Finden Sie da auch Themen für die Wissenschaft? Was war das Letzte, was Sie entdeckt haben, vielleicht aus dem familiären Bereich heraus?
Also ich möchte auf jeden Fall irgendwann ein Buch schreiben über Erziehung und über die kindliche Entwicklung. Aber im Moment stecke ich ja mal bei 1,5 fest und wiederhole das jetzt noch einmal. Und das Buch ist noch nicht reif, aber ich bin total beglückt davon, was man da alles bekommt. Und ich sehe aber auch, dass man dieses Kind gefährdet, wenn man eben zu exzessiv lobt. Und das hängt sehr viel mit dem schlechten Gewissen zusammen. Viele Eltern haben heute ein großes schlechtes Gewissen, weil sie eben das Kind immer wieder verlassen. Also wir haben beim Zu-Bett-Gehen haben wir beobachtet, wir waren mit ein paar Familien auf Urlaub, eine große Gruppe. Und wir haben beobachtet, dass da einzelne Familien teilweise zwei Stunden lang mit ihren einjährigen Kindern im Bett gelegen sind, bevor das Kind geschlafen hat. Und das waren genau die Kinder, die untertags oftmals von Vater oder Mutter halt verlassen wurde, wo dann die Mutter besonders viel schlechtes Gewissen hatte und das dann eben nachholen musste. Während eben Mütter, die ständig da waren beim Einjährigen, 1,5-Jährigen, da hatte das Kind viel mehr Sicherheit und da kann man dann auch Grenzen, das kann man auch einmal schreien lassen.
Und um dieses schlechte Gewissen kommt man in der Gesellschaft aber womöglich ja auch nicht drum herum. Was wäre dann dennoch ein sinnvoller Weg, damit umzugehen?
Ich glaube, es ist der gute Ansatz ist, sich zu überlegen, was ist das Wichtige für das Kind? Nicht, also ein Dienst am Kind. Nicht, das Kind darf niemals Selbstbefriedigung werden. Das sehe ich relativ häufig, dass sich Eltern und Großeltern befriedigen am Kind. Ich habe jetzt einen Fall von einem narzisstischen Mann, der emotional so an seiner Tochter hängt, dass er sich eigentlich an ihr befriedigt und nicht sie wirklich liebt. Er möchte von ihr geliebt werden, angebetet und ist nicht interessiert am Wohl des Kindes.
Ja, er macht es ihr dadurch auch schwerer.
Er macht es der Tochter schwerer und die Ehe ist knapp vorm Scheitern.
Es kommt nicht darauf an, was die Natur aus den Menschen macht, sondern was dieser aus sich selbst macht. Das sagt der Philosoph Immanuel Kant. Bei uns heute Vormittag in SR1-Leute Raphael Bonelli, Psychiater und Neurowissenschaftler. Wenn Sie mit Patienten Charakterarbeit angehen, was ist da so der erste Schritt?
Also das finde ich schön, dass Sie mit Kant beginnen, weil Kant hat eben klar unterschieden zwischen Temperament und Charakter. Nicht? Temperament ist das, was die Natur gibt, so meint er das. Und er schlüsselt das aus eben in diese vier Temperamente, cholerisch, sanguinisch und so weiter. Und Charakter ist, was man aus sich selber macht. Also Kant hat das komplizierter formuliert, aber das ist das. Und das ist ein sehr brauchbares Bild, weil ich mit dem Patienten erarbeite, was ist da, nicht? Was sind Reflexe, natürlicherweise cholerisch, Wutausbrüche und so weiter. Was ist da, was habe ich von Natur aus? Und zweitens einmal, was mache ich daraus? Wie kann ich an mir arbeiten? Weil die gute Botschaft, die wir Psychotherapeuten oder Psychiater an die Menschheit haben, ist, man kann sich ändern. Nicht? Also in Paartherapien höre ich häufig, dass zum Beispiel die Frau sagt, das und das tut mir weh und er sagt, ich bin aber so. Nicht? Und das Wort, ich bin aber so, ist aber ein bisschen fatalistisch und so ist es nicht ganz. Nicht? Also man kann, wenn man spät aufsteht, auch an sich arbeiten, dass man früher aufsteht, besonders dann, wenn man es braucht.
Nicht? So wie die Neurowissenschaft eben auch sagt, man kann auch im hohen Alter noch Sprachen lernen. Viele verweigern sich ja dann und sagen, ach, ich kann gar nichts mehr lernen und aufnehmen. Man kann eigentlich immer lernen, das Hirn wächst sogar wohl auch noch.
Aber die gute Nachricht ist eben das, was Martin Seligman, ein Psychologe aus den USA, herausgearbeitet hat, nämlich das, was er Stärken und Tugenden nennt. Nicht? Die Psychologie hat sich zu lang auf das Negative fokussiert, was alles nicht funktioniert. Und er sagt, schauen wir mal an, was gut funktioniert, die Stärken und Tugenden. Und Tugend ist eben etwas, nach Aristoteles, was man sich erwerben kann, was nicht einfach da ist, sondern was man sich erwerben kann, was durch Übung immer leichter geht. Das heißt, etwas, was am Anfang wahnsinnig anstrengend ist, geht irgendwann einmal wie von selbst. Das ist eine Tugend.
Und welches Beispiel könnten Sie da aus der Praxis gerade liefern?
Aus der Praxis erzähle ich zum Beispiel von einer Frau, jetzt sind wir nicht beim männlichen Narzissmus, die lügt wie gedruckt, die das gar nicht wahrgenommen hat. Durch ein E-Mail ihrer Schwester ist sie dann draufgekommen, ich kürze das jetzt ab. Wir haben das erkannt durch dieses E-Mail und dann hat sie gesagt, was soll ich jetzt tun? Habe ich gesagt, erzählen Sie es Ihrer besten Freundin. Hat die gesagt, das kann ich nie. Dann hat sie es doch gemacht und die hat gesagt, lass dich umarmen, ich wusste das schon immer, dass die Dinge nicht stimmen, die du sagst, aber schön, dass du es jetzt sagst. Dann hat sie es überall kundgetan, hat sich daran gewöhnt, immer die Wahrheit zu sagen und am Ende sagt sie, wow, mir geht so viel besser, ich muss mir nicht ständig überlegen, was erzähle ich dem, wen kennt der und was habe ich dem erzählt, sondern ich erzähle einfach jedem die Wahrheit, das tut gut.
Ist dieser alte Spruch, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wie
unbedingt.
Ist es dann beim Narzissten, ist es da genauso einfach?
Ja. Beim Narzissten ist es genauso einfach, wenn einer sagt, um Gottes Willen, ich habe dieses Muster des Narzissten und ich will so nicht sein. Und hier sind wir jetzt beim Herz. Nicht? Also das Herz macht den Menschen aus. Wenn er vom Willen her, vom Herzen her sagt, ich will so ein Mensch nicht sein, dann kann er auch sagen, ich spüre jetzt die narzisstische Versuchung, ich spüre jetzt, dass ich diese Frau oder diesen Menschen manipulieren könnte, dass ich den ausnützen könnte, dass ich mich über den stellen könnte, aber ich tue es nicht. Ja. Denn was den Menschen ausmacht, sind nicht seine Gefühle, sondern seine Handlungen. Und er kann seine Handlungen so steuern, dass er dadurch mehr und mehr ein anderer Mensch wird. Also der Narzisst kann sich oder der Mensch mit hohen narzisstischen Anteilen kann diese narzisstischen Anteile natürlich zurückdrängen, dass er irgendwann einmal ein besserer Mensch ist. Ein Mensch, der verträglicher ist, der besser um seine Kinder sich kümmert, um seine Frau kümmert, der im Beruf sorgfältig ist, nicht mehr rücksichtslos.
Wir sprechen über männlichen Narzissmus. Haben Narzissten eigentlich Angst?
Es gibt Narzissten natürlich, die Angst haben, wenn ein Löwe vor ihnen steht zum Beispiel, aber Angst gehört nicht zum Narzissmus. Es ist eine alte mehr, dass der Narzisst Angst haben, was andere denken und beachtet werden will. Das Phänomen der Angst hat mit Perfektionismus zu tun. Der Perfektionist ist ein Mensch, der um sich selbst kreist, angstvoll. Während der Narzisst selbst verliebt um sich selbst kreist. Beide kreisen um sich selbst, aber der Perfektionist ist einer, der sagt, was denken die anderen? Bin ich gut genug? Bin ich schön genug? Bin ich dünn genug? Er macht sich sehr abhängig vom Urteil anderer Menschen. Deswegen braucht der Perfektionist ganz viel Wertschätzung. Und das Wort Wertschätzung hören wir ja jetzt auch ständig. Ich höre das ständig in den Therapien. Und je mehr einer wertgeschätzt werden will, umso mehr macht er sich abhängig von denen, die eben wertschätzen können. Das ist dem Narzissten in der Form egal. Er findet, die richtige Art, mit ihm umzugehen, ist, dass er bewundert wird. Das ist was anderes.
Wenn Sie sagen, das Wort Wertschätzung hören Sie immer mehr auch in den Therapien, heißt das gleichzeitig, es gibt auch immer mehr Perfektionisten?
Ja, es gibt mehr Perfektionisten, weil es immer mehr Angst gibt. Nicht nur Narzissmus steigt, sondern auch die Angst steigt. Beides ist hier eine Störung, wo Menschen um sich selbst kreisen. Eben die einen angstvoll, die anderen selbstverliebt. Aber dadurch, dass Bindungen unsicher werden, Familien zerfallen, es keine Sicherheit mehr gibt. Ich habe junge Leute, die in die Ehe gehen und sich schon streiten, bevor sie verheiratet sind, weil der Ehevertrag noch nicht genau geregelt ist. Also die überlegen sich vorher schon, wie sie sich dann wieder trennen und wer die Kinder, die es noch gar nicht gibt, bekommt und so weiter. Nicht? Also da ist schon so viel Unsicherheit da, dass diese Unsicherheit man auch bei den Kindern merkt. Also da ist sehr viel Angst im Spiel. Einerseits und andererseits eben diese Selbstverliebtheit. Und der Connex, den ich jetzt machen will, ist, dass ich habe ein Buch über Perfektionismus und eins über Narzissmus geschrieben und es ist mir nicht aufgefallen, erst nachher, dass Frauen viel mehr zum Perfektionismus neigen und Männer viel mehr zum Narzissmus. Nicht bei Männern ist es bekannt, beim Perfektionismus ist eigentlich auch kein Wunder, weil Angst ein Phänomen ist, es dreimal häufiger bei Frauen als bei Männern vorkommt. Das wissen wir in der psychiatrischen Praxis und aus allen Statistiken ist das klar. Also insofern ist die Versuchung der Frau eher, um sich selbst zu kreisen und sich zu denken, bin ich schön genug, bin ich dünn genug, nicht? Das ist der Klassiker. Ja, bin ich gut genug, was denken die anderen? Ich möchte wertgeschätzt werden. Während der Mann eher die anderen abwertet, also von der Tendenz her und eher in den Narzissmus geht.
Wo man das natürlich auch nicht pauschal sagen kann, es gibt auch immer wieder Ausnahmen. Aber lassen Sie mich raten, wenn Sie über Perfektionismus und wenn Sie über Narzissmus geschrieben haben, dann ist vielleicht das nächste Buch eines über Männer und Frauen. Das wäre die logische Konsequenz, oder?
Ja, das ist eine gute Diagnose.
Arbeiten Sie schon dran?
Ich arbeite schon dran, ja. Ich habe mir die Weihnachtsferien freigenommen und habe neben Babysitten habe ich schon ordentlich Fälle zusammengeschrieben, habe jetzt ins 40 Fälle schon über Mann und Frau und die Theorie muss ich noch ein bisschen verdichten und ich habe aber noch ein Jahr Zeit. Das wird erst im Frühjahr 2018 herauskommen.
Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in SWR1 Leute, Raphael Bonelli.
Eins gehört.